Der World Grand Prix 2024 spielt verrückt. Mehrere Favoriten sind raus. Michael van Gerven, einer von ihnen. Er gewinnt nicht mal ein einziges Leck. Ganz anders sieht es aus, beziehungsweise sah es kurzzeitig nicht aus für Luke Humphreys, denn auch er war kurz davor, ein Whitewash zu kassieren. Aber er hat das Ding noch gedreht. Das und vieles mehr jetzt in der Analyse der ersten World Grand Prix Runden.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Jede Woche neu mit zwei frischen Folgen am Start. Heute melden wir uns unmittelbar nach Ende der Achtelfinalpartien beim World Grand Prix. Wir analysieren die ersten vier Turniertage des TV-Turniers in Leicester und wir liefern natürlich auch den kleinen Ausblick auf die entscheidenden Tage jetzt beim World Grand Prix, den es auch weiterhin live zu sehen gibt bei Sport1. Ich bin Kevin Schulte und ich grüße erstmal Micha Wattenberg. Hi.
Ja, hallo Kevin. Ich freue mich hier mit dir gemeinsam über den Grand Prix sprechen zu können. Unsere Tipps, die wir abgegeben haben, sind ja nur so in Teilen aufgegangen. Es ist wirklich ein bisschen kurios. Also wenn man sich jetzt hier mal ja den Grand Prix anschaut, gerade wenn man jetzt einen Blick auf die Viertelfinals wirft, das werden wir noch machen, aber das vorweggegriffen. Also hättest du mir vorher gesagt, dass Viertelfinale gerade in der unteren Turnierbaumhälfte lautet Mike Dedeker gegen James Wade und Joe Cullen gegen Dimitri Vandenberg, da hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, never passiert das so. Und da denkt man sich jetzt gerade aus der Sicht auch von einem James Wade, Wade nicht jetzt, wann dann, ne?
Ja, so sieht's aus. Also James Wade, der spielt überragend gerade und hat auch Gervin Price gezeigt, was eine Hake ist. Und jetzt ist da sehr vieles möglich, aber auch für einen Dimitri Vandenberg. Also der schickt sich ja auch ein eh schon kurioses Jahr für ihn persönlich noch kurioser zu machen, indem er jetzt auch noch bei einem zweiten TV-Turnier ganz weit kommt.
Ja, stell dir mal vor, Dimitri Vandenberg gewinnt jetzt hier auch noch den Grand Prix und wir sprechen dann über jemanden, der aktuell zwei Major-Turniere halten würde mit, was waren es, irgendwie 20 Auftaktniederlagen auf der Pro Tour in diesem Jahr. Also das wäre doch wirklich Wahnsinn.
Ja, absolut. Oder auch Mike Dedeker, der jetzt erstmals in einem TV-Viertelfinale steht. Das ist auch eine riesige Überraschung. Wir haben oben auch einen Ross Smith gesehen, der gegen Johnny Clayton dann ausgeschieden ist, womit ich auch gar nicht nach den Eindrücken der ersten Runde gerechnet hätte. Das war ja so dein Außenseiter-Tipp bei mir. Da unten war es ein Chris Dobie. Immerhin habe ich James Wade zumindest noch auf der Rechnung als möglichen Halbfinalisten und Luke Humphreys, wobei Luke Humphreys ja jetzt auch keine Personalie ist, die jetzt da so ganz aus der Kalten getippt worden ist. Aber das alles werden wir jetzt erstmal nacherzählen und vor allen Dingen analysieren, einordnen und danach auch über die Viertelfinalpartien nochmal en Detail sprechen. Lass uns jetzt, nachdem wir jetzt nochmal kurz unseren Patreon-Supportern gedankt haben und auch auf den Sport1 Darts Newsletter hinweisen, wo man unter anderem so Artikel findet mit Überschriften wie "Ich liebe es, wenn Gervin Price ausrastet". Bevor wir das jetzt nochmal kurz abgehakt haben, würde ich sagen, lass uns reingehen in die erste World Grand Prix Runde.
Können wir machen. Wir hatten bei dem Grand Prix den besten Erstrunden-Average aller Zeiten in 27 Jahren Grand Prix-Geschichte. Und zwar von 89,44 Punkten. Das war wirklich ein ordentliches Niveau, was wir dort in der ersten Runde gesehen haben, mit riesigem Abstand der beste Wert. Also mehr als 3 Punkte mehr im Vergleich zu 2020. Und damit würde ich sagen, können wir reingehen und gehen die Spiele mal so Stück für Stück durch. Und es begann beim Grand Prix direkt mal mit so einem kleinen Upset, mit dem hier definitiv nicht jeder gerechnet hat. Josh Rock geht raus gegen Ryan Joyce mit 0-2. Hast du das kommen sehen? Irgendwie? Also ich wusste natürlich, dass Ryan Joyce gefährlich sein kann, aber ich habe beim besten Willen eigentlich nicht damit gerechnet, dass Josh Rock hier so früh rausgeht. Und ich glaube, Wayne Mardell hat damit auch nicht gerechnet.
Wayne Mardell hat kurz zuvor noch Josh Rock ins Finale getippt und dann war 20 Minuten später alles Geschichte. Der erste Satz sicherlich der Schlüssel, den Joyce im Decider zieht. Also wenn Rock da durchkommt, nimmt die Partie einen anderen Verlauf. Aber danach war es dann auch wirklich eine klare Kiste für Ryan Joyce, der einfach das zumindest gezeigt hat, worauf wir aufmerksam gemacht haben, dass das einer der stabilsten Spieler auf die Doppel ist, ne? Und demzufolge ist das schon ein potenzielles Turnier, wo er was reißen kann. Ich meine, die Turnierhistorie und Ryan Joyce, die spricht schon ein klares Bild. Ryan Joyce erst zweimal dabei, aber beide Male durch die erste Runde gekommen. Vor 4 Jahren war es Peter Wright, der gegen Ryan Joyce rausgegangen ist. Und dies ist jetzt dann doch eher eine kleinere Überraschung. Rock bleibt noch ohne einen einzigen Sieg beim Grand Prix und Josh Rock hat auch so ein bisschen für einen kleinen Trend gesorgt, indem er auf der Doppel 19 einfach begonnen hat und damit war er nicht der Einzige bei diesem World Grand Prix. Also die Doppel 19 wurde durchaus stark bearbeitet beim Einchecken. Es hat alles nichts gebracht. Am Ende ist es Ryan Joyce, der durchkommt und demzufolge dann ja für die erste kleinere Überraschung gesorgt hat. Im zweiten Spiel hatten wir dann den ersten deutschen Auftritt mit Martin Schindler. Da aus deutscher Sicht aber keine Überraschung, aus nordirischer Sicht mal wieder 0-2, genauso wie im Auftaktspiel.
Ja, aber aus deutscher Sicht hat man sich dann natürlich mehr gefreut bei aller Liebe für die Nordiren. Im ersten Satz hatten wir für Martin ein schnelles 3-0. Martin verpasst dann im zweiten Satz nochmal 3 Matchstarts schon zum 3-1, muss dann in den Decider dieses Satzes, macht es am Ende zum 3-2, aber eigentlich auch wirklich stark. Diese 49 Punkte zum Match, der schwierigste Dart war wahrscheinlich der erste, der war ganz schön nah an der Triple 17 dran. Aber was man zu Martin sagen muss, wirklich besonders stark reingekommen in die Legs, immer wieder auf Tops. Also das war wirklich sehr, sehr gut. Hatte im letzten Leg dann auch nochmal ein gutes Timing, wirft die 140, die 180 hinterher. Also das ist dann einfach auch schon was, wo Martin relativ klar gezeigt hat, dass er der bessere Spieler in dieser Partie war. Und ich meine, das sehen wir auch, spielt hier über 8 Punkte mehr im Schnitt als Brandon Dolan. Und wir wussten das im Vorfeld schon, dass diese Partie eigentlich davon abhängt, wie Martin spielen wird. Und er hat es eigentlich relativ klar gezeigt, dass er hier der bessere Spieler ist.
Ein starker Auftritt von Martin Schindler. Danach hatten wir einen weiteren Favoritensieg. Johnny Clayton an 8 gesetzt, ist gegen Richie Atthaus weitergekommen mit 2-0. Und hier können wir sicherlich dann auch schneller durchgehen, um jetzt auch zu einem Highlight zu kommen. Nathan Espinel gegen Ryan Searle. Es war die erwartet enge Partie. Und vor allen Dingen hinten raus hatte diese Partie alles, was den World Grand Prix auch ausmacht, ne? Pure Dramatik, auch wirklich klasse Darts hinten raus und Ryan Searle, ja, der dieses Spiel wirklich auf bittere Art und Weise verlierte, aber Nathan Espinel, der es eben dann auch auf kämpferische Art und Weise umdrehen konnte, nachdem der zweite Satz dann klar an Ryan Searle ging, stand es 1-1 und Nathan Espinel zieht dann wirklich einen dramatischen Decider auf seine Seite.
Ja, wir müssen uns bewusst machen, wir befinden uns im dritten Satz, 5. Leg. Also jetzt geht es hier wirklich um alles. Beide Spieler wussten, sie müssen jetzt abliefern und das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Searle kommt rein mit 120 Punkten, Espinel mit 160, perfekter Start. Dann spielen beide nochmal eine 180 hinterhergelegt. Am Ende ist es Espinel, der die 24 Punkte in 3 Darts rausnimmt. Es waren 12 Darter, wie zu Beginn der Partie auch von ihm, mit der er die Partie eröffnet hat. Es wären sogar 10 Darts möglich gewesen. Das ist bei Double-In, Double-Out wirklich absolute Weltklasse. Also Nathan Espinel hier durchgekämpft, zu Beginn, zu Ende jeweils ein 12-Data, das war wirklich richtig, richtig stark und die Stimmung war natürlich auch für Nathan Espinel da. Also man hat schon beim Walk-On gesehen, auch ohne seinen Walk-On, ohne seinen Walk-On-Song haben die Fans trotzdem Mr. Brightside gesungen und so weiter. Also da hatte er auch schon die Fans im Rücken.
Ja, krass vor allen Dingen, dass Ryan Searle ihn ja von Anfang an in diesem Deciding Leg unter Druck gesetzt hat mit der 120 und er trotzdem dann so überragend spielt und da wirklich dann auch auf 9 Data Kurs war, also nach 7 perfekten Darts im Decider, ein besseres Timing kannst du gar nicht haben. Sprechen wir über die nächste Partie und auch da wieder mit deutscher Beteiligung und auch da wieder mit einem Sieg. Ricardo Pietrzko gewinnt gegen Raymond van Barneveld und es war eine merkwürdige Partie. Barney kommt erstmal besser rein, Ricardo hat sichtlich Probleme, sich auf dieses Double-In-Format einzustellen. Barney gewinnt die ersten 2 Legs, aber Ricardo gewinnt diesen gesamten Satz. Und dann wird es auch kurios, weil Raymond van Barneveld zurückkommt. Das ist jetzt eher nichts Besonderes. Also er gewinnt diesen zweiten Satz, aber wir müssen da über eine Situation reden. Und zwar im zweiten Leg geht Ricardo am Anfang gar nicht auf Doppel. Also da schalten kurzzeitig die Gehirnzellen aus, beziehungsweise er fühlt sich eben wie bei einem normalen Turnier. Und ich fand es unfassbar witzig und vor allen Dingen auch typisch Ricardo, dass er dann trotzdem die Triple 20 trifft. Also das war einfach mal ein Statement. Zuletzt gab es das, glaube ich, mal bei Gary Anderson. Also das ist wirklich auch eine Kuriosität sondergleichen. Und Ricardo hat sich davon aber nicht beirren lassen. Er verliert zwar diesen zweiten Satz, spielt dann aber einen starken dritten Satz, den er zu Null zieht, weil bei Barney dann auch die Körpersprache echt schlecht war und er noch mehr als sonst auch körpersprachlich angeboten hat, mental angeboten hat, ist es Ricardo, der sich hier durchsetzt und wirklich mit einem ja, stabilen Sieg hier ein tolles Debüt geben kann beim Grand Prix.
ja, man darf niemals vergessen, dass es sein Debüt war. Deswegen daher nochmal ein bisschen ja, gesondert einzuordnen. Bei Raymond van Barneveld, du hast es angesprochen, die Körpersprache. Also am Anfang fand ich sie gut und dann Richtung Ende war das wirklich, also fand ich wirklich gar nicht mehr gut. Gerade im dritten Satz hat man da schon gesehen, er bedankt sich da auch schon teilweise beim Publikum für die Barney-Sprechchöre und so weiter, während er dort noch am Spielen ist. Und das hatte schon sowas ja damit mit einer Resignation zu tun, dass Barney dieses Spiel schon abgehakt hatte. Eine Situation, über die müssen wir auch noch einmal gerade ganz kurz sprechen. Und zwar Ricardo steht da bei 81 Punkten zum Match, trifft die Triple 19, also 24 Punkte, Doppel 12 Rest, wirft auch da drauf, trifft dann allerdings die Doppel 9 anstatt die Doppel 12, hat 6 Punkte Rest und wirft das dann absichtlich kaputt. Kevin, findest du, das ist eine gute bzw. richtige Entscheidung oder was denkst du in dieser Situation?
Dass er nicht auf Doppel 3 gehen will, was ja dann noch möglich gewesen wäre, verstehe ich, aber dann wirft doch eine 2 für Doppel 2 ja. Rest. Also ich habe das null verstanden, weil eine 81 ist jetzt ja gar nicht mal so ein easy Check. Also wenn es blöd läuft, wenn du kein Triple hast, bekommst du nur ein Dart auf Bull. Dementsprechend fand ich, das war die zweite kuriose Szene in dem Spiel.
Vor allem, es ist ja noch nicht mal immer gegeben, dass du diesen Dart of Bull bekommst. Also wir sehen das ja wirklich dann ab und an nochmal, dass da, weiß ich nicht, irgendwie unglücklich ein Singlefeld verpasst wird oder ein Dart rausfällt, was auch immer. Und dann kriegst du eben gar keinen Dart mehr. Also wir sind halt bei diesem Punkt, modernes Darts, ich habe das schon häufiger gesagt, ne? Es geht nicht darum, die richtige Entscheidung zu fällen, sondern zu beweisen, dass deine Entscheidung richtig ist. Das ist in diesem Fall auch so gewesen, weil Ricardo am Ende eben dieses Leck gewinnt und das Spiel. Das ist natürlich sehr subjektiv. Rein objektiv ist das schon eigentlich wirklich nicht die richtige Entscheidung. Also das ist eher was für bitte nicht nachmachen mit Bernhard Hoecker und Wigald Boning. Also deswegen, ich finde das irgendwie, ja, ich finde es ein bisschen schwierig. Also ich kann verstehen, dass man nicht auf die Doppel 3 möchte, um nicht bei 3 Punkten Rest rauszukommen, um dann 1 für Doppel 1 spielen zu müssen, weil das ist immer ein bisschen eklig. Aber es hätte halt diese Option gegeben, dort eine Single 2 zu spielen für 4 Punkte Rest. Und dann stehst du ganz normal bei 4 Punkten. Und das ist dann definitiv das, was jeder Tourkarteninhaber halt rausnehmen muss. Du kriegst dann 3 klare Darts für die Doppel 2 Rest. Und das finde ich ja wesentlich besser, als 81 Punkte nochmal zu haben.
Wenn wir jetzt aber festhalten, also Ricardo muss man schon attestieren, so ein bisschen der deutsche D'Souza zu sein, so manchmal, ne? Also nicht mit der Rechenschwäche, aber so einfach kuriose Ereignisse ereignen sich sehr häufig in Beteiligung mit Ricardos Partien. Und das gefällt mir sehr gut. Also dann auch einfach das danach wegzunehmen und uns quasi das Maul zu stopfen. Man kann ja dann auch argumentieren, wer checkt, hat recht, ne? Aber im Normalfall darfst du das so nicht machen. Da bin ich dann auch konservativ. Das ist mir ein bisschen zu modernes Darts gewesen in dem Moment. Aber Ricardo kommt hier durch gegen Barney, gewinnt 2-1 und wir gehen jetzt über zum Spiel des Titelverteidigers, des amtierenden Weltmeisters und der alles gewinnt aktuell. Darauf hat uns Gary Anderson ja nochmal hingewiesen, danke an der Stelle. Luke Humphries gewinnt gegen Stephen Bunting mit 2-1. Das klingt so nüchtern erstmal, ja, wie man vielleicht auch erwarten konnte. Ein harter Auftaktgegner, aber das erzählt ja nur die halbe Geschichte, denn Bunting hat die ersten 5 Legs gewonnen und hätte hier Humphries auch einen Whitewash verpassen können. Was für ein Spiel.
Ja, also ich war ein bisschen gekränkt, muss ich sagen, nach diesem Spiel. Nicht, weil ich Luke Humphries nicht mag. Natürlich zum einen, weil ich Stephen Bunting sehr, sehr gerne spielen zuschaue und das gerne noch ein paar Mal mehr hier beim Grand Prix getan hätte. Das ist ja kein Geheimnis. Aber zum anderen, es hätte diesem Turnierbaum halt noch mal mehr Offenheit gegeben. Also es hätte halt, das Turnier hätte so unfassbar offen sein können. Aber jetzt ist es halt, wie es ist. Humphries, der lässt das erste Leg liegen. Bunting sehr, sehr stark. Dann gibt es einen High-Finish von Bunting. 11 Data zum 3-0 Satzgewinn. Dann geht es mit 1-0 in die Pause. Dann lässt Humphries noch ein paar Chancen aus. Bunting, der macht das gut. Und dann müssen wir sprechen. 2. Satz, 3. Leg. Bunting, der kommt mit der ersten Aufnahme rein. Humphries, der braucht 5 Darts. Und da gibt es dann einen Matchstart für Stephen Bunting zum direkten Whitewash, den er nicht nutzen kann. Und da ist es dann halt ja Luke Humphries, der diese Situation am Ende doch noch an sich ziehen kann. Und ja, am Ende muss man sagen, Stephen Bunting hat dieses Spiel eigentlich verloren und Luke Humphries nicht unbedingt gewonnen.
Fairerweise muss man aber sagen, dass Bunting mit der ersten Aufnahme auch nicht reingekommen ist, ne, in diesem dritten Leg. Also es war jetzt nicht so, dass er da unfassbar schlechtes Scoring hatte. Bunting kam mit der ersten Aufnahme nicht rein, aber Trotzdem hat ihm ja Humphries die Möglichkeit gegeben, hier trotzdem den Whitewash zu schaffen. Ein Matchstart gab es, aber nachdem er diesen Matchstart verpasst hat, war es für mich jetzt auch keine Sensation mehr, dass das Match dann gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Also das haben wir dann auch schon häufig gesehen. Humphries springt hier dem Sportlichen aus irgendwie von der Schippe, gewinnt diesen zweiten Satz noch und danach ist die Favoritenlage aber auch glasklar. Also danach gibt es eine Situation in diesem Spiel, die es von Anfang an nicht gab. Also das Spiel war einfacher in der Theorie zu gewinnen über Best-of-Three-Sets, als dann in diesem einzigen letzten entscheidenden Satz, nachdem es Bunting weggeworfen hat. Weil Humphries so viel Stärke zieht durch solche Situationen. Wir haben das auch bei seinem WM-Lauf das eine oder andere Mal gesehen, auch danach schon wieder. Also Luke Humphries, einige sagen, das ist dann irgendwie Glück, das ist der glücklichste Spieler auf dem Circuit, aber das erzählt ja nur die halbe Wahrheit. Luke Humphries schafft es halt auch immer wieder durch ein überragendes Timing in den Momenten, das zu spielen, was er braucht. Und das war hier auch so. Dann musst du natürlich auch mal einen Match statt überstehen, aber es war eben auch nur einer. Humphries hat ihm nicht noch weitere drei gegeben. Ne? Dementsprechend auch Props an Luke Humphries, der hier irgendwie durchkommt gegen einen starken Stephen Bunting, der ja die ersten fünf Legs wirklich astronomisch gut gespielt hat.
Ja, natürlich kann man immer auch von Glück reden, wenn man solche Situationen übersteht, aber du musst es halt dann eben selber erst nochmal nutzen, wie du auch gesagt hast, dass du dann eben nicht noch weitere Situationen zulässt, und das macht Luke Humphries wirklich unfassbar gut. Und vielleicht sprechen wir ja auch in unserer großen Grand Prix Analyse nächste Woche dann über Luke Humphries als möglichen Sieger, wenn man sich jetzt mal das Draw so anschaut, und dann wäre das wieder dieser eine Moment, von dem ich immer rede, den du eben überstehen musst irgendwo im Turnier, hier jetzt schon wirklich relativ früh im sechsten Leg des Turniers für Humphries, aber wenn du dich da eben halt auch rausziehst mit so ein bisschen Glück, dass Stephen Bunting diesen Matchstart nicht macht, dann ja, dann ist das halt dieser Turniersieger-Moment.
Jetzt sprechen wir im nächsten Moment über die Partie Rob Cross gegen Luke Littler, eines der am meisten erwarteten Spiele der ersten Runde. Luke Littler geht genau wie beim Matchplay in Runde 1 raus. Da war es gegen Michael van Gerven, jetzt gegen Rob Cross. Auch das eine sehr spannende Partie, auch eine Partie auf extrem hohem Niveau. Obwohl Luke Littler wirklich da auch ein paar Fehler gemacht hat. Also da müssen wir mal drüber sprechen. Wie kann es denn sein, dass Luke Littler trotz 4x180 den ersten Satz überhaupt noch verliert? Also das war nicht so klug an der einen oder anderen Stelle gespielt. Littler hat anfangs sehr random mit den Doppeln auch variiert, sich dadurch vielleicht auch ein bisschen Sicherheit genommen. Vielleicht ist das dann auch ein Sieg der Erfahrung von Rob Cross gewesen, Fragezeichen.
Ja, das kann sein. Rob Cross ist halt auch einfach jemand, der schon jetzt über die letzten Jahre einiges an Erfahrung gesammelt hat, der, glaube ich, schon viel erlebt hat, der immer so ein bisschen unterschätzt wird halt, aber der das dann wirklich auch gut macht. Und ich meine, gerade so am Ende diese 88 Punkte auf Bull, das war schon stark, auch in dem Moment dann das noch rauszunehmen. Das Spiel hätte auch potenziell nochmal kippen können, wenn Rob Cross nicht achtsam gewesen wäre. Also es war schon eine wirklich umkämpfte Partie. Rob Cross mit 80% bei der Doppelquote im Checkout, also nicht beim Reinkommen, sondern beim Rausgehen aus den Legs, das war schon wirklich stark. Also er war wirklich sehr, sehr wachsam. Und dann eine Statistik, die fand ich relativ krass. Das ist das erste Mal, dass Rob Cross beim Grand Prix über 90 Punkte gespielt hat.
Ja, müsste jetzt auch das erste Mal sein, dass Cross überhaupt noch im Turnier ist, also dass er ins Viertelfinale eingezogen ist. Das war das letzte TV-Turnier, was ihm da sozusagen in der Sammlung gefehlt hat, und noch geht es ja vielleicht auch ein bisschen weiter hinaus. Also bis dato war das keine Liebesheirat zwischen Cross und dem World Grand Prix, aber hier, das war sein bisher bestes Match in der Turniergeschichte, in der persönlichen Turniergeschichte, und gegen Luke Littler brauchst du es natürlich auch. Ne? Also wir können jetzt hier wieder auch nicht den Stab brechen über Luke Littler, weil der spielt hier 94 Punkte im Schnitt. Das war ja auch ein sehr, sehr gutes Spiel. Du kannst bereinigt sagen, das war ein 100-Plus-Average, den er hier spielt. Ne? Aber ja, Rob Cross eben auch mit einem A-Plus-Spiel in den richtigen Momenten das gemacht, was er gebraucht hat. Und auch dieses Bull-Finish war insofern wichtig, als dass sonst Littler die Chancen bekommt zum 2-2. Und dann reden wir am Ende vielleicht über einen knappen Sieg für Luke Littler. Und über Rob Cross wird nach Turniertag 1 hier kein Wort mehr verloren. Und dann passiert das, was häufig passiert, dass man Rob Cross irgendwie so ein bisschen unterm Radar hat. Dementsprechend, ja, wirklich ein fantastischer Moment. Und die 80% auf die Checkout-Quote spricht natürlich Bände. Sprechen wir noch über den letzten Auftritt des Tages. Es war ein Auftritt von Gian van Veen und Ross Smith. Es war eine klare Kiste, das können wir auch schnell machen. Ross Smith, überragend, mit einem 100-plus-Average beim World Grand Prix etwas wirklich Historisches geschafft, denn er ist der Erste seit Kervin Price 2021, dem das gelungen ist. Und nach diesem Moment warst du oben auf, denn dein Pick Ross Smith hatte erstmal allen gezeigt, wo es lang geht. Und ich habe danach auch gedacht, Ross Smith ist einer, über den wir hier auch bis zum Ende des Turniers sprechen müssen, denn das war überragend gegen Van Veen.
Ja, ich habe mich sehr bestätigt gefühlt nach dieser Partie. Es war der beste Erstrunden-Average hier bei 101,79 Punkte. Wirklich, wirklich stark. Van Veen, der holt sein erstes Leg überhaupt dann erstmal mit dem Big Fish. Also musste wirklich da auch alles anspannen. Ross Smith, dachte ich, also wenn er das ansatzweise so hält, dann spielt er hier wirklich um den Titel mit. Es war, glaube ich, kein schlechter Pick. Umso ärgerlicher, dass er die Partie gegen Johnny Clayton dann so in gewisser Weise wegwirft, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber hier gegen Gian van Veen, das war wirklich ein Wahnsinnsauftritt. Also schönes Spiel, Wahnsinn von Ross Smith. Mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen.
Dann machen wir jetzt weiter mit Tag Nummer 2. Dave Chisnell mit dem ersten kompletten Whitewash des diesjährigen Turniers gegen Cameron Menzies. Hat er gar keinen Leg abgegeben. Chizzy mit einfach einem sehr guten Timing, einem sehr guten Übergangstiming. Und Menzies lässt dann auch ein paar Chancen aus. Danach Cameron Menzies devastated bei X, schrieb er, deshalb gehe ich arbeiten. Ich bin einfach nicht gut genug. Also da hat er dann auch, glaube ich, wieder den Tweet gelöscht danach. Also Cameron Menzies ist ja jetzt auch jemand, der dann sein Herz auf der Zunge trägt, muss man nicht alles so hochhängen. Hatte allerdings vorher wirklich an dem Tag noch einen Arbeitseinsatz. Es war alles wie bei der Weltmeisterschaft.
Das Spiel danach war eins, das mich wirklich sehr entertained hat. Luke Woodhouse unterliegt Dimitri Vandenberg mit 1-2. Ich dachte auf dem Papier, dass dies eher eine der langweiligeren Erstrundenpartien werden würde. Das war aber nicht so. Beide haben einen richtig guten Standard an den Tag gelegt, muss man sagen. Spielen 96, 97 Punkte. Das ist im Double-In-Modus natürlich wirklich ordentlich. Woodhouse, der war sehr, sehr stabil, konnte auch den ersten Satz für sich entscheiden, hatte eigentlich die meiste Zeit, also bis auf das Ende, eine wirklich super Körpersprache, hat die Momente gut mitgenommen. Dann ging der zweite Satz an Dimitri Vandenberg, spielt in diesem Satz 104 Punkte im Schnitt. Und im dritten Satz, da verpasst Woodhouse eben zwei Darts auf Doppel. Dann checkt Dimi 132 Punkte auf Bull zum Break und der ersten Führung. Das war wahrscheinlich die Schlüsselszene in dieser Partie, damit Dimi am Ende diese Partie gewinnen konnte. Aber diese Partie, die hat wirklich unterhalten.
Ja, definitiv. Ich muss fairerweise sagen, dass die Partie aber nicht an Espinel gegen Searle rankam für mich, weil dafür einfach so ein bisschen der Ausdruck, die Emotionen gefehlt haben, ne? Was man jetzt auch nicht erwartet hätte bei Woodhouse gegen Vandenberg. Aber sportlich war es überragend, das Spiel, und gerade für zwei Spieler, die auch so ein kleines Fragezeichen auf dem Kopf hatten, sicherlich nicht naturgegeben, dass es so gut werden würde. Danach gilt vielleicht auch Ähnliches für die Begegnung Mike de Decker gegen Damon Hatter. Hatter zu Beginn der klar stärkere Spieler, schafft es aber nicht, den ersten Satz nach Hause zu bringen, weil de Decker plötzlich zweimal mit einem High-Finish daherkommt und diesen Satz mit 150 und 116er Checkouts noch auf seine Seite zieht. Danach spielt aber Hatter einen sehr guten zweiten Satz, gleicht aus, und im dritten geht es dann über die volle Distanz. Hatter breakt im ersten Leg. Der Decker holt direkt das Rebreak, dann wiederum das nächste Break von Damon Hatter. Der kommt dann perfekt rein mit 146 Punkten, verpasst dann einen Matchstart bei 170 Rest auf Bull und verpasst dann bei 31 Rest weiteren Matchstart. Der Decker checkt das Ganze, nutzt dann also diese Möglichkeiten zum vierten Break in diesem Deciding Set, und am Ende ist erst der dann den Decider dann wirklich auch blitzsauber spielt und am Ende dann hier durchkommt und für einen großen Erfolg sorgt gegen Damon Hatter, wo man sicherlich jetzt erstmal bei beiden sagen muss, das war vor allen Dingen krass, wie gut die beiden Spieler reingekommen sind, denn da reden wir hier über monströse Quoten von jeweils um die 80%. Also Eincheck-Probleme hatten die beiden gar nicht. Damon Hatter sind dann so in den entscheidenden Momenten bei den Matchstarts einfach die präzisen Pfeile ausgegangen. Mike de Decker aber spielt es auch blitzsauber und hat hier auch mit diesen High-Finishes im ersten Satz auch schon für viele Duftmarken gesorgt.
Ja, ich finde diese Diskrepanz wirklich manchmal interessant. Also beide kommen wahnsinnig gut rein. Hatter sogar mit 14 von 17 Darts, 82,35% sind das. Das muss man sich mal überlegen. Und dann hast du eben auch immer wieder so Partien oder auch in derselben Partie, wo Spieler zig Darts am Ende des Legs auf Doppel auslassen. Und da ist halt die Frage, wie passiert das? Woher kommt das? Also ich meine, es sind ja dieselben Felder, die du bespielst. Ja, aber Damon Hatter an sich gut verkauft, nur am Ende halt den letzten Schritt nicht gehen können. Mike Dedecker halt das einfach gut ausgenutzt und ja, steht jetzt auch nicht komplett unverdient hier im Viertelfinale am Ende noch, ne?
Auch die nächste Partie ging dann über die vollen drei Sätze. Auch hier reden wir über eine durchaus interessante Konstellation, denn Peter Wright, der dreht erstmal Satz Nummer 1, macht daraus einem 0-2 noch ein 3-2, führt dann also, verpasst dann aber wirklich fast jedes Doppel. Also danach bekommt er noch 15 Chancen in 7 Legs zum Auschecken, trifft aber nur noch einmal. Wahnsinn, das ist eine ganz, ganz schwache Bilanz hinten raus für Peter Wright, der es wirklich da weggeworfen hat gegen einen James Wade, den du mit solchen Sperenskis natürlich nicht ankommen darfst, weil der nutzt das natürlich. Für den ist der World Grand Prix auch ein passendes Turnier und das hat er hier gezeigt. Der dritte Satz geht sogar zu null an James Wade, obwohl er nicht mal eine 140 gespielt hat, geschweige denn eine 180. Das spricht dann auch nicht gerade für Peter Wright und sein Timing hinten raus. Also da kamen dann auch nicht mehr die richtigen Scores und vor allen Dingen kamen die Doppel überhaupt nicht mehr.
Lass uns sprechen über ein merkwürdiges und absurdes Spiel, was diesem Spiel folgte. Es war die Partie zwischen Gervin Price und Danny Noppert. Price, der gewinnt glücklich den ersten Satz, führt dann mit 2-0 im zweiten Satz. Mit dem Rücken zur Wand dreht Danny Noppert auf einmal auf, nimmt unter Druck im Decider einen Bullfinish zum Satzgewinn raus, während Price auf der Doppel-10 wartet. Und im dritten Satz dann, im ersten Leg, Price kommt mit 6 Darts nicht rein, trifft den 7. auf Tops und bleibt dann einfach oben, spielt Doppel-20, Doppel-20, Doppel-20. Doppel-20, Outside, Doppel-20, also ein komplett kurioser Moment. José de Sousa auf Steroiden. Price allerdings eigentlich völlig von der Rolle, übersteht im dritten Leg dann einen Matchstart und ist dann plötzlich wieder auf dem Fahrersitz. Noppert trifft nichts mehr, braucht im Decider 6 Start, um ins Legs reinzukommen. Und Price bei 148 Punkten Rest verrechnet sich dann nochmal, denkt, er hätte 128 Rest, landet am Draht für bei der Doppel-4 für 24 Punkte Rest, aber ist auch egal, am Ende nimmt er die Doppel-12 dann raus. Ein absurdes Spiel.
Wie viele Wendungen kann eine Best-of-3-Partie beim World Grand Prix haben? Ja, antworten die beiden. Das war ja unfassbar. Und auch hieraus ist ja dann diese Schlagzeile entstanden. Liebe es, wenn Price durchdreht. Das war ja mein Kommentar bei X. Und daraus hat Sport1 einen Artikel gemacht oder beziehungsweise damit aufgezogen. Und zwar völlig zu Recht. Denn dieses erste Leck im dritten Satz war so gaga. Also ich habe das wirklich, ich saß mit offenem Mund vorm TV und dachte, ja, lass es einfach passieren, hol jetzt gleich einfach die Ohrschützer noch hervor. Es war ja 5:12 gefühlt, was das betrifft. Also Gervin Price wirklich komplette Kernschmelze in der Situation, aber dass es dann noch gewinnt, ist natürlich auch dann irgendwie auch kein gutes Signal für Danny Noppert, der natürlich der komplette Antityp ist im Verhältnis zu Gervin Price. Also da bekommst du halt gar keine Emotionen, ne? Und wenn es dann jetzt nicht so ein High-Finish-Monster-Checkout ist an der einen oder anderen Stelle, gibt es ja gar nichts, was Danny Noppert die anbietet. Aber gegen einen Gervin Price, der schon resigniert hat und Quatsch-Darts spielst, musst du gewinnen, wenn du ein Spieler bist, der so hoch steht im Ranking, wie es Danny Noppert tut.
Naja, aber ist doch schön, weil diese Partien, die unterhalten uns eben und die, ja, machen dann doch Lust auf mehr Geschichten, die der Sport schreibt. Eine weitere Geschichte, die der Sport geschrieben hat, war eine enge Partie, eine erwartet enge Partie zwischen Michael Smith und Gary Anderson. Am Ende Gary Anderson, der glücklichere Sieger, übersteht 2 Matchstarts von Michael Smith, kann diese Partie am Ende gewinnen. Hast du mit diesem Ausgang so gerechnet?
Ja, ich war ja eher auf Seiten des Bully Boy und der erste Satz hat mir recht gegeben, weil Gary Anderson da im Prinzip so gespielt hat wie seit Monaten. Auf dem Floor überragend, aber sobald es dann auf die großen Major-Bühnen geht, kommt dann nicht mehr so viel, hat da ein bisschen was angeboten, aber fairerweise dann hinten raus auch der bessere Spieler gewesen, da dann auch der klarere und selbstsichere Spieler gewesen. Michael Smith dann auch so ein bisschen süffisant, war mein Eindruck am Ende. ja, da fehlt es auch an vielem derzeit und dementsprechend dann auch ein Sinnbild der aktuellen Lage. Im Prinzip muss man ja froh sein, dass dieses Spiel so ausgeht, wie es ausgeht, damit da auch jetzt nicht irgendwie eine schwache Form, schwaches Jahr von Michael Smith reingewaschen wird durch so ein paar Major-Siege über einen der besten Spieler des Jahres. Und für Gary Anderson sollte dieser Sieg eigentlich sehr viel Vertrauen geben, aber das war auch Pustekuchen, was dann an einem sehr starken Zweitrundengegner liegt. Darüber sprechen wir gleich noch. Aber ja, war für mich dann auch durchaus nicht erwartbar, dass es so laufen wird. Aber um es so zu formulieren, ich war froh, dass Gary Anderson es zieht, weil das hat er sich verdient, einfach dann auch über diese wahnsinnig konstanten, starken Leistungen auf dem Floor.
Lass uns über die nächste Partie sprechen und bei deinem Wort erwartbar bleiben. Für einen von uns beiden war dieses, zumindest das Endergebnis, schon auch erwartbar. Ja, Kevin, ich höre, dass du da fast einnickst.
Kurz
also in dieser Klarheit definitiv habe ich das niemals kommen sehen, dass hier Daryl Gurney Michael van Gerwen whitewashed. Absoluter Wahnsinn. Es war bei dieser Partie übrigens das erste Mal, dass zwei Grand Prix Champions in der ersten Runde aufeinander getroffen sind. Ganz wilde Statistik. Van Gerwen, der wirkte ein bisschen eingerostet nach den krankheitsbedingten Absagen und Gurney, der hat das hemmungslos ausgenutzt. Gerade so im zweiten Satz. Erstes Leck, Gurney, der checkt 72 Punkte zur Führung. Zweites Leck, Van Gerwen lässt drei Darts auf Tops aus, Gurney checkt 116 Punkte, drittes Leck Van Gerwen, der wirft eine 180 bei 186 Rest, Gurney verpasst ein Dart auf Bull zum Match, Van Gerwen lässt nochmal drei Darts auf der Doppel 3 aus und dann nimmt Gurney diese Partie wirklich im kompletten Whitewash raus. Es war eine historische Abreibung und der erste Whitewash für Michael Van Gerwen seit den Players Championship Finals 2011 gegen Gary Anderson.
Genau, also der erste Whitewash bei einem Major-Turnier für Michael van Gerwen, für einen, der es natürlich gar nicht gewohnt ist. Der zweite bei diesem Turnier nach Cameron Menzies zuvor am selben Tag. Vincent van der Voort, sein Best Buddy, meinte im niederländischen Fernsehen übrigens, dass MVG tatsächlich noch krank gewesen sei. Also das hat man ihm auch angemerkt. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass natürlich das nicht das erste Mal ist, dass Michael van Gerwen dann danach auch so ein paar Entschuldigungen auferlegt, attestiert werden. Also von ihm selbst kam ja auch nichts. Ein bisschen ähnlich, wie dann auch nach dem Viertelfinal ausging Scott Williams bei der WM. Ja, es gibt irgendwie nicht so das richtige Krankheitstiming für Michael van Gerwen aktuell. Also er gewinnt dann dieses European Tour Event und danach kommt er in so eine Krankheitsphase rein mit, ja, dann auch krankheitsbedingten Absagen zuletzt und jetzt hier noch nicht völlig fit gewesen, ist natürlich wirklich doof gelaufen für ihn. Aber Daryl Gurney, fairerweise muss man auch sagen, nutzt das natürlich gnadenlos aus, nutzt dann auch die ein oder andere Chance ein bisschen gnadenloser aus bis zu Ende, als es Stephen Bunting gelungen ist.
Ja, vielleicht muss aber sich Michael van Gerwen mit Stephen Bunting, gutes Stichwort, mal zusammensetzen über das Krankheitsmanagement oder Krankheitstiming, weil der hat es ja geschafft, zumindest als er krank war, das Masters zu gewinnen und drei Finals in Folge auf der Pro Tour zu spielen. Also vielleicht wäre das ja mal eine Sache. Lass uns jetzt aber sprechen über das letzte Spiel der ersten Runde. Es war die Partie zwischen Chris Doby und Joe Cullen. Am Ende setzt sich hier Joe Cullen durch mit 2-1. Wirklich auch mit einer ordentlichen Partie, mit einer ordentlichen Leistung, spielt Mitte 90 im Schnitt. Der erste Satz, der geht erstmal an Doby mit einem 160er Finish zum Satzgewinn. Und im zweiten Satz, da ist es dann ja Doby, der ein bisschen was liegen lässt und Cullen, der aber auch sofort zur Stelle ist, so muss man das sagen, um diese Partie dann zum Drehen einzuläuten.
Ja, und dann im dritten Satz geht es zunächst so weiter, denn Doby hat plötzlich saftige Probleme beim Einchecken, braucht da zum Start in den Deciding Set 7 Darts. Im zweiten Leck spielt er dann auch gar keine Rolle. Und im dritten Leck ist es ähnlich. Letztendlich waren das am Ende 4 Lecks in Folge, wenn man jetzt auch noch das vierte Leck des vorangegangenen Satzes hinzuzieht, in denen Chris Doby mindestens mehr als eine Aufnahme braucht, um reinzukommen in die Partie. Und dementsprechend ist es dann nur logisch, dass er hier auch rausgeht. Das war merkwürdig nach einem starken ersten Satz, nach einer insgesamt auch guten Phase, die er aktuell erlebt und dieser schwierigen Phase, in der sich Joe Cullen befindet. Aber für ihn ja einfach auch ein wichtiger Sieg, hier mal wieder dann auch eine Runde weitergekommen zu sein. Joe Cullen besiegt Chris Doby mit 2-1, ohne dass Chris Doby auch nur einen einzigen Checkout-Dart bekommt im dritten und entscheidenden Satz.
Lass uns dann reingehen in Tag 3. Die Achtelfinals haben begonnen und eröffnet wurde das Ganze mit der Partie Nathan Aspinall gegen Ryan Joyce. Am Ende steht hier ein 3:2 für Ryan Joyce. Wirklich ein bisschen auch wieder kurioses, unterhaltsames Spiel, so muss man es sagen. Also ich fand diese Partie wirklich gut. Es gehen 4 der 5 gespielten Sätze bis in den Decider. Also wirklich eng beide hier auf Augenhöhe. Aber es ist Ryan Joyce, der das am Ende ja schaffen kann. Und da müssen wir insbesondere auch über den Decider zum Match am Ende sprechen. Aspinall, der kommt erst mit dem 3. Dart rein. Joyce direkt mit der 108 gekontert. Das war richtig stark. Aspinall hat einen Matchdart bei 110 Punkten Rest auf der Doppel-18, die er nicht nutzen kann. Joyce checkt dann am Ende zum Match, nachdem er zuvor eine Aufnahme, wo er bei 12 Punkten stand und schon auch Matchdarts bekommen hatte, mit der Doppel-10 überworfen hatte. Also das war wirklich Wahnsinn. Und es gab ja auch vorher schon Matchstarts für Nathan Aspinall, also vor diesem Leck, also wirklich eine unterhaltsame Partie.
Ja, im 3. Leck des 5. Satzes kann Aspinall das Match schon zumachen und danach passiert etwas, was ich jetzt mal als Fehler in der Matrix bezeichnen würde, denn Ryan Joyce, wir müssen ja erstmal einen Satz zuvor uns das Ganze noch anschauen. Ryan Joyce macht einen Riesenfehler, nämlich bei dem Decider im 4. Satz hat er 114 Punkte Rest, trifft die Triple 18, steht dann bei 60, hat noch 2 Pfeile in der Hand und anstatt, dass er einen Matchstart bekommt, wirft er den Dart über den Draht der Doppel 20 und dementsprechend hat er nur noch 61 Punkte, kann er nicht mehr auschecken und Nathan Aspinall nutzt das gnadenlos aus und im Prinzip war das für mich eine Szene wie jetzt bei Humphreys gegen Bunting. Danach kommst du im Normalfall nicht mehr zurück. Gerade auch als Spieler, der so ein bisschen überperformt hat in den Minuten zuvor gegen einen hochfavorisierten Akteur. Und dementsprechend fand ich es umso krasser, dass Ryan Joyce dieses Match doch noch gewonnen hat, obwohl er ja dann auch genau da weitergemacht hat, wo er in diesem Decider vom 4. Satz aufgehört hat. Denn das erste Leg beginnt damit, dass Joyce wieder eine Checkchance bekommt, aber 76 Punkte überwirft mit Single 20, Triple 20. Danach nochmal so rauszukommen, und diese Partie noch zu drehen, à la Bonheur Ryan Joyce. Wahnsinn.
Der Erfolg gibt ihm halt, in Klammern leider, hierbei recht. Aber da sind wir auch bei dem Punkt, was wir beide in der Vorschau angesprochen haben, wo wir eben gesagt haben, dass Ryan Joyce das zum Verhängnis werden kann, dass er eben so unfassbar unflexibel auf die Doppelfelder ist. Also da auf Biegen und Brechen die Doppel 20 vermeiden zu wollen und so weiter, das ist ja wirklich Wahnsinn für einen Profispieler. Und das ist ihm halt irgendwie hier häufig zum Verhängnis geworden. Ich meine, diese 76 Punkte, die er überwirft, die überwirft er ja auch nur, weil er partout die Doppel 20 vermeiden möchte und bei den 76 Punkten auf der Doppel 18 rauskommen möchte. Deswegen, ich glaube, es ist diese Unflexibilität, die ihm hier häufig zum Verhängnis werden kann. In diesem Fall ist es nicht gewesen, aber es ist schon vielleicht mit das größte Manko im Spiel des Ryan Joyce.
Und trotzdem, er steht im Viertelfinale, deswegen ist natürlich ein wahnsinniger Erfolg. Über ein Viertelfinale ist er auch noch nie hinausgekommen. Stand ja damals vor einigen Jahren im Viertelfinale der Weltmeisterschaft, jetzt hier beim Grand Prix im Viertelfinale. Und er hat übrigens nach dem Sieg über Aspinall so ein bisschen erklärt, warum er auch so viele Eurotours ausgelassen hat, auch kurzfristig ausgelassen hat. Und zwar lag das daran, dass er wegen Flugangst manchmal es einfach nicht in den Flieger geschafft hat. Das finde ich ist auch krass, das wusste ich noch gar nicht. Und das hemmt ihn natürlich auch in der weiteren Fortentwicklung. Da ist es natürlich förderlich, wenn so ein Major-Turnier dann auch in Leicester stattfindet.
Lass uns weitergehen mit der nächsten Partie. Hier wurde es dann aus deutscher Sicht mal wieder richtig interessant. Es war die Partie zwischen Rob Cross und Martin Schindler. Man muss sagen, im Vorfeld definitiv wahrscheinlich, dass man sich dachte, gegen Rob Cross ist potenziell etwas mehr möglich, als hätte Martin jetzt hier in der 2. Runde gegen Luke Littler spielen müssen. Aber man wusste natürlich, dass es eine wirklich schwere Partie wird und Rob Cross definitiv auch kein einfaches Los ist. Aber nach dem Auftakt hatte man Martin was zugetraut. Das war allerdings nicht der Fall. Und erste kuriose Szene der Partie, noch bevor der erste Dart wirklich geworfen wurde. Sie waren sich beide sehr uneinig, ob es nun den Handshake oder die Faust geben soll. sollte, haben beide mehrfach hin und her gewechselt und das erinnert mich schon wieder zurück an die UK Open, wo das ja bei Martin Schindler und Gervin Price auch so war, die sich da sehr uneins waren. Also irgendwie kann sich Martin da mit den Gegnern immer nicht so gut einigen, ob sie sich jetzt die Faust oder die Hand geben.
Ja, kann ich aber voll relaten irgendwie. Also das ist häufig eine Situation, die sehr schnell sehr cringe werden kann. Und Martin Schindler ist es jetzt zum wiederholten Male widerfahren. Dadurch vielleicht dann auch der Fokus nicht sofort da in den ersten Momenten der Partie. Ne?
Das ist aber eine steile These.
Naja, also er hat dann schon mit einem kleinen Lächeln gespielt und ich glaube, er hat die ersten auch weggeworfen. Ne? Also das ist natürlich dann irgendwie, ja, schwierig dann auch da direkt von wegzukommen. Es war dann ein erster klarer Satz für Cross, ein zweiter, ein klarer Satz für Schindler. Es steht 1-1 und dann führt Schindler im dritten 2-0. Kommt auch super rein mit 120 Punkten, nachdem Cross sogar mehr als eine Aufnahme braucht zum Einchecken. Aber in dem ganzen Satz gibt es kaum noch Triple von Schindler. Nicht nur in dem Leck, was er wirklich noch verliert, was dann schon eine hohe Kunst ist, aber auch in dem ganzen Satz kriegt er kein Bein mehr auf den Boden und Rob Cross kommt hier durch und das war die absolute Schlüsselszene. Ich denke, da kann man es runterbrechen auf genau diese drei Lecks im dritten Satz.
Ja, im vierten Satz gab es dann von Martin nochmal echt so ein paar Probleme beim Einchecken der Lecks, also 3 von 4 Lecks erst mit der zweiten Aufnahme geschafft. Er hätte diese Partie potenziell nochmal ein bisschen ausgleichen können, als Rob Cross da, was waren es, irgendwie 7 oder 9 Darts oder so auf Doppel liegen lässt und Martin 2 Darts bei 35 Punkten auf der Doppel 16 bekommt, die er dann nicht nutzen kann. Aber ja, am Ende setzt sich hier Rob Cross schon durch. Ist natürlich unglücklich für Martin Schindler, aber wenn er auf diesen Grand Prix schauen wird, dann hat er zumindest das Mindestziel erfüllt.
Ja, im Prinzip habe ich danach nur geschrieben, Martin Schindler hatte das, was Bernd Stromberg auch hatte, und zwar bei der Kapitol 50-Jahre-Feier, gedreht in meinem Heimatort übrigens, im Dorint-Hotel. Grüße gehen raus. Und zwar, es gab Probleme beim Einchecken für Martin Schindler.
Lass uns sprechen über die nächste Partie zwischen Luke Humphries und Ricardo Pietrzko. Es ging gleich weiter mit der deutschen Brille. Am Ende ist es ein 3-1 für Luke Humphries. Und man muss sagen, Ricardo schon so ein bisschen ja unglücklich bei den großen Turnieren immer wieder in frühen Runden in Luke Humphries zu laufen. Also wir hatten bei der WM das Aufeinandertreffen in der dritten Runde. Wir hatten beim World Matchplay die erste Runde. Jetzt hier beim Grand Prix die zweite Runde. Es war am Ende der relativ klare, vielleicht doch erwartete Sieg für Luke Humphries. 3-0, 1-3, 3-1, 3-1. Es war ein starker erster Satz von Humphries, aber Ricardo kann sich diesen zweiten Satz sichern. Dann Satz 3, Leg 1, Ricardo, der verpasst einen Checkdart. Humphries, der nimmt 112 Punkte raus und in Leg 4 verpasst Ricardo einen Dart auf der Doppel 16 und Humphries nimmt 130 Punkte raus. Das war dann schon so ein bisschen dieser Killerinstinkt, der rausgekommen ist. Immer wieder, wenn man Humphries halt eine Möglichkeit gegeben hat, dann nimmt er die.
Ja, und Pietrzko hat ja nochmal alles versucht, dann auch im vierten Satz mit einem letzten Aufbäumen das dritte Leck dann für sich entschieden und dann auch nochmal Druck gemacht in dem Leck danach. Aber Luke Humphries hat 90 Punkte ausgecheckt. Ich hätte gerne eine oder vielleicht zwei Checkchancen von Ricardo Pietrzko nochmal gesehen, aber Humphries hat dann im Prinzip das Match so beendet wie Rob Cross am Tag zuvor. Es war trotzdem ein sehr guter Auftritt von Ricardo Pietrzko, der jetzt eben zum dritten Mal gegen Humphries scheitert, aber zum dritten Mal auch wirklich nach einer guten Leistung. Und es war ein historischer Average, denn es war der beste Grand Prix Average eines Deutschen jemals. Zum ersten Mal hat einer über 90 gespielt.
Die nächste Partie zwischen Johnny Clayton und Ross Smith, die hat mich echt so ein bisschen geärgert, muss ich sagen, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, dass nicht Johnny Clayton diese Partie gewonnen hat, sondern Ross Smith diese Partie verloren hat. Natürlich habe ich da auch mit, ja, du winkst hier ab, aber findest du die Aussage falsch?
Weiß ich jetzt nicht. Also da bist du, glaube ich, auch ein bisschen biased. Also ich finde, Johnny Clayton hat einfach, ja, am Ende ein stabiles Timing gehabt und Ross Smith hat jetzt auch nicht im Entferntesten an die Leistung des ersten Turniertages anknüpfen können, fairerweise, ne?
Naja, er kommt schon richtig super rein, gewinnt den ersten Satz mit 3-0, kann dann auch mal direkt eine 149 checken, checkt eine 145 im zweiten Satz im ersten Leg, also ist wirklich super gut am Start. Dann sind es 3 Legs in Folge für Johnny Clayton. Das vierte Leg, das war sehr knapp, Ross Smith, der verpasst sein drittes High-Finish. Clayton checkt es dann zum Satz, macht es auch wirklich stark, muss man sagen. Er nutzt halt das, was Ross Smith ihm gibt, aber es sind halt immer wieder die Darts auf Doppel, die Ross Smith hier liegen lässt. Mal hier ein, mal da ein. Aber ja, am Ende muss man schon sagen, Johnny Clayton macht es stark und nutzt seine Chancen.
Wahnsinn fand ich, dass Clayton durchkommt gegen Ross Smith, obwohl er 47 Eincheck-Darts vorbeigeworfen hat. Und der höchste Checkout von Johnny Clayton waren einfach 40 Punkte. Wahnsinn. Also er hatte ja dann jedes Mal so dieselbe Range, wo er dann wirklich rausgekommen ist. Also das Setup hat funktioniert, sodass er dann immer im tiefen Finish-Bereich war. Aber er kam wirklich höllisch schlecht rein und Ross Smith hätte im Prinzip nur eine halb so starke Leistung wie gegen Van Veen gereicht, um hier auch durchzukommen. Aber ich finde, wenn man 3-1 verliert, ist es schwer zu sagen, dass man so weggeworfen hat, weil er nie so richtig nah dran war. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß ein bisschen, was du meinst, aber ich finde schon, also ich meine, er spielt über 5,5 Punkte mehr im Schnitt als Johnny Clayton, kommt eigentlich viel besser rein. Wenn er da nochmal den ein oder anderen Checkdart nutzt, dann steht es halt 2-0, dann ist es eine relativ klare Kiste schon zu dem Zeitpunkt und es ist eben immer wieder dieser eine Dart, den Ross Smith ausgelassen hat. Also man hat es ja auch bei ihm an der Körpersprache gesehen, er hat sich ja wirklich unfassbar geärgert dann immer wieder über diesen einen Dart, den er ausgelassen hat. Also ich finde schon, dass, also der Faktor war Ross Smith, dass er es nicht genutzt hat und Johnny Clayton hat es dann natürlich genutzt. Das ist stark, das muss man ihm geben, aber ich finde schon, dass Ross Smith diese Partie dadurch so verloren hat.
Johnny Clayton trotzdem durchgekommen, trotz auch eines First-Three-Dart-Average von 26 Punkten. Dadurch, dass er so häufig, so spät erst ins Leg reingekommen ist, ergibt sich hier eine wunderbare Kuriosität. Also ein First-Three-Average von 26, den habe ich auch, allerdings ohne Double-In.
Lass uns gehen zu Tag 4. Es ging natürlich weiter im Achtelfinale und begonnen wurde der Abend mit einem Ergebnis, mit dem wir so definitiv nicht gerechnet haben. Es war ein 3-0 von Mike Dedecker über Gary Anderson. Mike Dedecker, der das hier wirklich stark gemacht hat, spielt fast 96 Punkte im Schnitt. Der erste Satz sogar mit einem 100er Average. Das war wirklich nicht verkehrt. Und gerade hinten raus, Dedecker auch wirklich mit einem richtig, richtig starken Timing, checkt im dritten Satz, im dritten Leg nochmal 160 Punkte. Im vierten Leg braucht er dann 8 Darts, um reinzukommen. Aber im Decider macht er das dann wieder stark, kommt super rein. Anderson, der braucht 6 Darts und ist dann hinten raus eigentlich chancenlos. Das war von Dedecker vielleicht das beste Bühnenspiel seines Lebens.
Ja, und das ist auch eine besondere Art von Timing, dann in diesem vierten Leg so spät erst reinzukommen, dann im wichtigen Moment im Decider aber sofort reinzukommen und dann auch Anderson wirklich ganz klar zu dominieren. Mike Dedecker wirklich mit einem überragenden Spiel gegen Gary Anderson und das hat der auch neidlos anerkannt. Ich glaube auch deshalb, weil Gary Anderson natürlich solche Spieler mag, die keine Sperenskis machen. Und da fällt es ihm dann immer sehr leicht, auch noch auf der Bühne zu signalisieren, Mensch, das war richtig geil.
Richtig geil war auch die Partie zwischen Gervin Price und James Wade. Es waren 3-1 für James Wade und es war irgendwie eine Partie, die man nicht so, ja, ganz hundertprozentig greifen konnte, weil man hatte irgendwie das Gefühl, Gervin Price, der ist doch gar nicht so verkehrt unterwegs. Es hat sich besser angefühlt, als am Ende der Average zeigt. Gervin Price endlich mal wieder mit ein bisschen Emotion und das auch nicht nur random, wenn irgendwie ein Checkdart reingegangen ist, sondern auch mal, wenn eine wichtige 180 gekommen ist oder sowas. James Wade, gerade im ersten Satz, hat das Ganze aber auch gut gekontert und da ordentlich gegengehalten. Also James Wade, auch niemand, der sich dann nur anbrüllen lässt, sondern auch mal wieder gut zurückbrüllt. Aber diese Partie, die hat wirklich unterhalten, weil eben auch gerade in der Anfangsphase diese Emotionen mit da drin waren.
Ja, Price spielt ja einen stabilen ersten Satz. Danach wird es aber auch deutlich schlechter, muss man auch sagen. Und ich glaube, das Problem ist hier, dass Gervin Price, wie du richtig festgestellt hast, mal wieder den Urschrei rausgelassen hat nach dem zweiten Leg. Also einfach zum 1-1. Ne? Ist so ein typischer Gervin Price, wo auch James Wade kurz mal erschreckt wirkte, sagen wir es so, bisschen pikiert vielleicht auch und dann er natürlich den Urschrei kontert mit einem eigenen Urschrei im Decider und damit nimmt er eigentlich komplett die Fahrt raus aus dem Spiel von Gervin Price, war mein Eindruck. Danach wirkte Gervin Price ein bisschen ratlos, so nach dem Motto, spielerisch läuft es nicht 1A und selbst wenn ich jetzt die Emotion noch reinbringe, bringt mir das in dem Moment auch nicht viel. Und ich glaube, in der Situation hat Wade die Partie schon gezogen. Also der Decider im ersten Satz war für mich dann ganz klar die Szene. Vom Ende raus betrachtet natürlich, ist immer einfach, aber trotzdem war so ganz klar die Szene, wie du schön sagst, Wade lässt es nicht einfach über sich ergehen und das unterscheidet ihn von Danny Noppert.
Wir müssen definitiv über Gervin Price nochmal zwei, drei Sätze verlieren. Würdest du sagen, Gervin Price verliert sich in zu vielen Nebenschauplätzen auf Instagram und dass er sich Gedanken gemacht, was er jetzt, keine Ahnung, essen soll, ob er die 10 Kilometer laufen soll, mit wie viel Emotionen er auf die Bühne geht, dass er da nochmal, weiß nicht, kurz vorher mehrere Tage im Urlaub ist und so weiter und so fort. Würdest du sagen, er hat so ein bisschen den Fokus verloren? Ich meine, wir müssen jetzt auch drüber sprechen im Live-Ranking. Johnny Clayton ist die neue walisische Nummer 1.
Ja, das ist eine Art Zeitenwende im walisischen Darts, aber also ich weiß jetzt nicht, wenn jemand jetzt sehr viel Sport macht oder so eine Jogging-Challenge ins Leben ruft, dann kann ich da jetzt schwer sagen, oh, das ist jetzt eine ganz schlechte Idee. Ne? Also das wäre vielleicht für den ein oder anderen Dartspieler auch eine gute Sache. Ne? Also vielleicht kann er ja den ein oder anderen Dart-Kollegen damit so ein bisschen anpieksen. Das will ich nicht kritisieren. Viel eher will ich kritisieren, dass nach Niederlagen immer so eine Art Kommentar kommt wie, ja, bald haue ich einen raus, ich spüre das, ne? Ich bin jetzt absolut gattet, aber das wird wieder. Ne? Also es wirkt so ein bisschen durchhalteparolisch. Weißt du, was ich meine? Das ist so ja. Eher mein Punkt gerade. Ich glaube, er hat aktuell wenig Mittel. Er hat zwei Optionen. Einmal so diese Durchhalteparolen und wieder mehr Emotionen reinbringen. Und gerade merkt er, dass auch das Reinbringen von mehr Emotionen ihm nicht wirklich weiterhilft. Vor allen Dingen jetzt gegen James Wade in dem Moment eben nicht. Und dann wirkt er jetzt gerade so ein bisschen ratlos.
Ja, ratlos trifft es, glaube ich, ganz gut. Und man muss schauen, was er dann daraus macht, weil dass er es eigentlich kann, das wissen wir ja alle, das hat er ja auch lange genug gezeigt, aber er hat sich irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht ist er gerade in so einer Selbstfindungsphase, kleine darttechnische Midlife-Crisis oder sowas und wenn er dann wieder gefunden hat, wie er spielen soll und da auch dann seine Confidence bekommt, die natürlich aus gewonnenen Spielen und Turniersiegen kommt, dann kann Gervin Price natürlich auch jederzeit wieder zurückkommen, aber irgendwie... Ich habe bei ihm, also zum Beispiel bei einem Peter Wright, denke ich, auch wenn der eine langanhaltende schwere Phase hat, der beißt sich da durch und der weiß, dass er wieder zurückkommt. Bei Gervin Price habe ich irgendwie gefühlt eher die Angst, dass er irgendwann resigniert und sagt, ich habe keinen Bock mehr, also mache ich halt nicht mehr.
Ja, weil es ja auch nicht so diese puristische Liebe zum Sport gibt und so und weil er sicherlich auch die Schäfchen schon mehr oder weniger im Trockenen hat. Gervin Price wirkt immer natürlich durch seine Art und Weise total selbstbewusst, total selbstsicher. Ich glaube, die Realität ist eine ganz andere. Das ist das Problem. Er hat weniger Vertrauen in sein Dartspiel, als es Peter Wright hat und auch als es viele andere haben. Auch ein James Wade hat da, glaube ich, viel mehr von. Obwohl der auch eine sehr schwierige Phase hatte, immer mal wieder in den letzten Jahren. Jetzt gerade geht es ihm richtig gut, das merkt man ihm auch an. Aber der hatte immer mehr Grundvertrauen, glaube ich, ins eigene Spiel, in die eigene Doppel-10 etc., als es Gervin Price in irgendwelche Felder auf dem Dartboard hat.
Lass uns sprechen über die nächste Achtelfinalpartie, die Paarung zwischen Daryl Gurney und Joe Cullen. Am Ende ist es ein 3-2 für Joe Cullen. Es war nicht unbedingt das allerhöchste Niveau in dieser Partie, muss man sagen, aber Joe Cullen hier im Viertelfinale jetzt auch nicht unbedingt jemand, den ich im Vorfeld da gesehen hätte. Im ersten Satz checkt Gurney unter Druck zum Satzgewinn, im zweiten Satz dann Gurney kann Satzdarts nicht nutzen, im vierten Leg Cullen dreht den Satz dann noch, dann steht es 1-1 und ab dann wird es sehr klar, die Sätze gehen alle mit 3-0 aus. Im vierten Satz wird das Niveau dann allerdings immer schwächer und hinten raus kommt von Gurney dann eigentlich gar nichts mehr. Cullen geht am Ende mit 6 Legs in Folge, gerade auch hinten raus muss man sagen, verdient hier durch.
Ja, und bei Gurney zeigt sich schon seit längerer Zeit, dass er immer mal wieder auch so wirklich die Zeit ein bisschen zurückdrehen kann. Siehe dieses 3-0 gegen Van Gerven zuvor, aber dass das auch nicht wirklich nachhaltig ist. Das hat man jetzt gemerkt. Also das erleben wir häufig bei ihm. Auch wenn er bei der Eurotour dann mal im Viertelfinale, Halbfinale steht, dann verliert er auch häufig dann das nächste Spiel wirklich krachend. Und hier ist es zwar nur ein 2-3, aber nach 2-1 Satzführung dann wirklich 6 Legs in Folge abzugeben, ist auch schon eine Kunst. Ne? Und für Joe Cullen muss man sagen, der nutzt einfach den sich bietenden Turnierbaum richtig aus. Der nutzt aus, dass ein Van Gerven weg ist, dass er selbst natürlich Doby bezwungen hat hinten raus. Also Joe Cullen dann wirklich mit guten Schlussphasen in seinen beiden Spielen.
Und Joe Cullen könnte den Turnierbaum perspektivisch auch noch weiter nutzen, denn wir kommen zu der letzten Partie. Joe Cullen, der wird dann spielen gegen Dimitri Vandenberg, der hat nämlich Dave Chisnell geschlagen. Und Dimitri Vandenberg, jemand, es ist, wir haben es am Anfang schon angesprochen, wirklich ein Kuriosum. Also seine Performance bei den Major-Turnieren ist dann doch immer noch besser als auf dem Floor, auch wenn es jetzt nicht überragend war. Aber ja, also Dimitri Vandenberg hier schon wieder in einem Major-Viertelfinale und auch er wird sich natürlich was ausmalen dann gegen Joe Cullen. Lass uns jetzt erstmal sprechen über seine Partie gegen Dave Chisnell.
Der erste Satz begann schon merkwürdig. Dave Chisnell hat etliche Doppel vergeben, hat am Ende eine Checkout-Quote nach diesen 4 Legs im ersten Satz von 15%, gewinnt den Satz aber trotzdem, weil auch Vandenberg entscheidende Fahrkarten liefert. Und danach ist es im Prinzip ein Doppeldebakel von beiden. Vandenberg krampft sich zum Satzausgleich. Und danach wird es dann auch spielerisch ein bisschen besser. Also im dritten Satz haben wir einen überragenden Decider von Dimi, der dann 11 Data spielt und dann natürlich auch den Moment auskostet und sich handgestoppte 55 Sekunden Zeit gelassen hat, um nach dem Satzgewinn zum 2-1 in den vierten Satz reinzugehen. Und Dave Chisnell fand das, glaube ich, gar nicht so cool, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und Dimi schafft es in solchen Szenen aber immer wieder dann auch irgendwie eine Reaktion zu erzeugen beim Gegner. Und ich verstehe nicht, warum das so wenige Spieler wirklich hinkriegen. Und es war für mich irgendwie auch keine Überraschung, dass Dimi hier wieder durchkommt. Du sagst es richtig. Er hat irgendwie eine wahnsinnige Diskrepanz zwischen Floor und TV-Bühne, nicht nur zwischen Bühne, weil auch die Eurotour ist unglaublich scheiße. Also es sieht so aus, als würde Dimi tatsächlich die EDC in Dortmund verpassen. Und das wäre wirklich die Kirsche auf der Krone, wenn er stattdessen eben neben den UK Open-Titel jetzt auch hier noch zumindest irgendwie ins Finale kommt, was ich wirklich für wahrscheinlich halte, wenn er so weiterspielt. Das ist total merkwürdig.
Ja, die Kirsche auf der Krone finde ich auch eine super Formulierung.
Vor allen Dingen bildlich vorgestellt ist das sehr schön.
Ja, aber es ist ein guter Punkt. Also ich meine, Dimi und Dave Chisnell sind jetzt so lange auf dem Circuit unterwegs. Du musst doch als Dave Chisnell potenziell wissen, dass er da mal irgendwann seine Mätzchen durchspielen wird, dass er sich irgendwann mal eine knappe Minute Zeit lässt und so weiter. Und da musst du dir doch vorher Gedanken machen, dass vielleicht nicht der richtige Umgang damit ist, indem du da so ein bisschen angefressen bist, was auch immer. Du musst dir doch Gedanken machen, was mache ich in dieser Zeit und kannst dich davon dann ja nicht runterziehen lassen. Also du weißt es ja vorher schon, das ist ja ein offenes Geheimnis.
Ja, ist vielleicht dann aber auch einer der Gründe, weshalb ein Chizzy eben immer noch kein Major gewonnen hat. Weil es irgendwie im Verlauf eines Turniers spätestens dann so im Halbfinale, Finale immer zu einer Situation kommen wird, wo er dann eben keine Antwort mehr hat. Das ist eben so ein bisschen der Dave Chisnell Way of Life. Und hier gegen Dimitri ist er dann eben wieder an eine Situation gekommen, an einen Gegner gekommen, gegen den er keine Antwort mehr liefern konnte. Ja, und Dimi kann das natürlich dann auch wirklich super ausnutzen. Sprechen wir jetzt über die Viertelfinals.
Ja, lass uns über die Viertelfinals sprechen. Wir wagen den Ausblick. Es geht ja heute Abend auch schon weiter. Wir haben die Viertelfinalpaarung Luke Humphries gegen Johnny Clayton, Rob Cross gegen Ryan Joyce und dann jetzt gerade mit Blick auf die untere Turnierbaumhälfte. Da wird es dann wirklich nochmal interessant. Mike Dedecker gegen James Wade und Joe Cullen gegen Dimitri Vandenberg. Einer dieser Vieren, die ich jetzt zuletzt genannt habe, wird beim Grand Prix ins Finale einziehen. Es ist noch eine kleine Änderung. Das Halbfinale wird in diesem Jahr mit Best of 9 Sets gespielt. Vorher war es Best of 7 und das Finale dann Best of 11 Sets wird dem Turnier und der Größe definitiv gerecht. Lass uns sprechen über die Viertelfinals. Kevin, was sind deine Tipps aus der oberen Turnierhälfte?
Luke Humphries und Rob Cross werden ihre Partien gewinnen. Ich glaube, Cross wird gegen Joyce keine Probleme haben und Humphries gegen Clayton eigentlich auch nicht. Also ich würde mich sogar trauen zu sagen, wenn es eine Überraschung gibt in der oberen Hälfte, ist es sogar eher Johnny Clayton gegen Luke Humphreys.
Hot Take. Ich würde sagen, also ich gehe auch mit Luke Humphreys und Rob Cross, weil ich sie beide wirklich nochmal ja, ein Stückchen stärker sehe als Johnny Clayton und Ryan Joyce, ist, glaube ich, selbstredend. Aber ich sehe die Überraschung eher noch bei Ryan Joyce gegen Rob Cross. Also ich glaube, dass der da eher noch so ja, ein bisschen abgezockter ist und das dann doch irgendwie nutzen kann. Und bei Luke Humphreys, Johnny Clayton, am Ende wird sich Humphreys da schon irgendwie wieder durchwurschteln.
Ja, spätestens wenn er 0-2 und 0-2 hinten liegt, dann verpasst Johnny Clayton einen Matchstart und danach wird nichts mehr gehen für The Ferret. Aber wir sind gespannt, wie es laufen wird heute Abend und sprechen jetzt dann eben auch noch kurz über unsere Tipps in der unteren Hälfte, die ich jetzt einfach mal für spannender halte. Ich denke, das siehst du ganz genauso. Du darfst gerne jetzt vorlegen.
Ja, und ich gehe da jetzt relativ puristisch mit unserem Nachbarland und ich tippe auf ein komplett belgisches Halbfinale und zwar Mike De Decker gegen Dimitri Vandenberg. Also ich glaube, dass Mike De Decker nochmal an seine gute Leistung anknüpfen können wird und auch James Wade rausnimmt. Es wird wahrscheinlich eine bisschen engere Partie, aber ich traue es Mike De Decker zu. Und dann glaube ich, ja, Joe Cullen, ich sehe da jetzt nicht die große Konstanz und ich kann mir auch dasselbe Thema wieder vorstellen, wie jetzt auch bei Dave Chisnell, Joe Cullen, jemand, der auch viel über das Gefühl und so weiter und so fort geht, dass er da so ein bisschen auch genervt sein wird von Dimitri Vandenbergs Mätzchen, wenn er sich da mal wieder die Zeit nimmt und so weiter. Deswegen, ich gehe mit Mike De Decker gegen Dimitri Vandenberg und das wäre dann ja wirklich ein Halbfinale, was im Vorfeld niemand hätte kommen sehen.
Ja, belgisches Halbfinale wäre episch. Ich glaube aber nicht dran, denn James Wade wird Mike De Decker schlagen. Es ist, glaube ich, der denkbar schlechteste Gegner für einen Spieler, der zum ersten Mal so weit gekommen ist, jetzt gegen James Wade zu spielen. Da denkst du, ja, jetzt habe ich Anderson rausgenommen, mit einer fantastischen Leistung rausgekommen, aber jetzt kommt einfach der Bürokrat des guten Darts, James Wade, der einfach konstant gute Pfeile spielen wird und dann auch Mike De Decker rausnehmen wird und dann im Halbfinale gegen Dimitri Vandenberg spielt. Ich sehe hier ein Szenario, dass wir Humphreys Vandenberg im Finale haben.
Wade. Und gibt es dann die Wiederauflage des UK Open Finals?
Stimmt, genau. Diesmal dann mit dem Sieger Luke Humphreys. Also ich glaube, ganz so krass wird es dann doch nicht, dass Dimi noch ein zweites Major holt. Aber ich sehe einfach viele Zeichen hier für Dimi stehen. Gegen Cullen, das kann knapp werden, 3-2. Das kann aber auch so eine Kiste werden, dass er hinten raus dann wirklich nach 2 ins Rückstand, dass er dann gegen die Inkonstanz von Cullen auch anwirft und dass er ihn dann auch so ein bisschen piesackt, sag ich jetzt mal, nach einem 2-2-Satzausgleich auch da nochmal eine Minute stehen lässt. Solche Geschichten kann ich mir da vorstellen und dann ist es Dimi gegen Wade in meinem Halbfinale und das wäre auch völlig offen und das wäre dann auch ein Gegner, an dem auch ein Wade brechen kann. Also Wade, der ja selbst so eine Attitüde hat, Spieler dann auch mit seiner Art, gar nicht, weil er jetzt irgendwie sich verändert, weil er sich verdreht, mit seiner Art einfach ein bisschen aggressiv zu machen, so latent aggressiv, das hat Dimi auch und dementsprechend ist das, glaube ich, dann vielleicht der Endgegner für einen James Wade.
Na, spinnen wir das Ganze ein bisschen weiter. Angenommen, Dimitri Vandenberg würde hier das Finale erreichen, dann wäre er zurück in den Top 10 der Welt, wäre die Nummer 9 und ich sehe es schon kommen, am Ende des Jahres oder beziehungsweise Anfang nächsten Jahres landet Dimitri Vandenberg dann wieder in der Premier League irgendwie als Nummer 8 der Welt oder sowas. Also so wird es wahrscheinlich kommen. Lass uns einen Haken machen hinter den Grand Prix und wir kommen dann jetzt zur WM-Quali. Es stehen insgesamt 6 weitere WM-Teilnehmer fest. Damit sind wir jetzt bei 15 von 32 internationalen Startplätzen, die fix sind. Und Kevin, du wirst uns da jetzt doch bestimmt mal aufs Laufende bringen, wie es ausschaut.
Ja, ich würde sagen, wir reisen jetzt erstmal nach Qingdao, nach China. Dort haben die letzten 6 Turniere der Asientour stattgefunden mit folgenden Siegern: Ryosai Atsumeto, Tomoya Goto und Haruki Muramatsu. Also 3 der 6 Turniere gingen an Japaner. Ansonsten hat Yen Ming Tan, wer kennt ihn nicht, aus Malaysia gewonnen. Und auch der Chinese Li Hao Wen beim Heimspiel und Lawrence Illigan. Und Illigan ist ein gutes Stichwort, denn Illigan nach schwachem Start in die Asientour am Ende die Nummer 2 noch geworden und hinter Alexis Toilo sein ein Landsmann von den Philippinen, der WM-Debütant sein wird, ist Illegan die Nummer 2 und dementsprechend auch qualifiziert. Es ist bereits WM-Teilnahme Nummer 9 für den Gunner und eine WM ohne den Gunner wäre auch irgendwie keine WM. Also für mich auch ein fixer Bestandteil der PDC-Weltmeisterschaft. Neuer Bestandteil wird sein, der Mann aus Japan, Ryosei Atsemeto, auch er Debütant, genauso wie Toilo. Und einen habe ich jetzt noch unterschlagen, einen dritten Filipino mit Paulo Nebrida, der ist allerdings auch schon zum dritten Mal dabei. Also über die Rangliste der Asien-Tour haben wir 3 Spieler von den Philippinen und einen aus Japan. Manlock Leung und Tomoya Goto müssen jetzt auf die Asienmeisterschaft am 20. Oktober hoffen. Auch da werden noch 2 Startplätze an die beiden Finalisten ausgespielt. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit Lateinamerika. Soll ich einfach weiterreden hier über Santiago de Chile, über die Turniere 3 und 4 auf der CDLC-Tour?
Ja, komm, Kevin, du bist hier so im Rausch gerade. Mach einfach weiter.
Ja, ich komme jetzt gleich ins Schwitzen und das wäre das perfekte Wort, um Rashad Sweeting zu beschreiben. Sweeting gewinnt gegen Sudesh Fitzgerald, Turnier Nummer 3 mit 6:1 und kann sich dann eine Finalniederlage gegen Guillermo Soto aus Costa Rica erlauben. Sweeting ist die Nummer 1 und wird die Bahamas vertreten, wird Lateinamerika vertreten. Wir haben ein ganz neues Land dann eben bei der Weltmeisterschaft und Rashad Sweeting hat es auch stabil gespielt, über 21 Partien hinweg, ein 75er Average in dieser Tour. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Dementsprechend, da werden wir jetzt keine historisch schlechte Leistung oder so erleben. Im Gegenteil, Rashad Sweeting wird vielleicht auch einer sein. Also die Zeit spricht auch für ihn. Ist jetzt noch keiner, der jetzt irgendwie wahnsinnig alt ist. Ist eher ein jüngerer Spieler. Das kann was geben, ne? Zumindest jetzt erstmal eine Teilnahme und vielleicht wird er in ein paar Jahren auch noch ein bisschen besser werden. Sprechen wir dann jetzt noch über Neuseeland. Dort auch die letzten beiden Turniere stattgefunden mit den Siegern Mark Cleaver und Haupai Puha und mit einem Halbfinalisten von Samoa, Nevin Filimoeatu, spielte konstant 70 bis 80. Auch da erwarte ich dann irgendwann eine World Cup-Teilnahme, wenn der World Cup auf 296 Nationen ausgeweitet wird. Besonderheit war, entgegen der ursprünglichen Ankündigung, dass man über die Rangliste eben den WM-Starter dann in den Alley Pally schickt, wurde jetzt doch wieder ein Top-16-Playoff-Turnier einen Tag später am Montag ausgetragen. Mark Cleaver hätte profitiert als Ranglisten-Erster. Es heißt aber, dass die Spieler lieber ein Playoff spielen wollten. Ich kann mir schwer vorstellen, dass der Ranglisten-Erster auch dafür war im Nachhinein. Denn Mark Cleaver ist im Halbfinale ausgeschieden gegen Ben Robb und Ben Robb hat diesen WM-Startplatz dann auch geholt. Im Finale gewinnt er gegen Tourcard-Holder Haupai Puha mit 8:4.
Kevin, ich ziehe meinen Hut wirklich vor dem, was du hier gerade runtergerattert hast, sowohl informativ als auch sprachlich. Also da waren ja viele Namen dabei, die uns in unserem Sprachgebrauch wirklich ein bisschen fern sind. Und das hast du wirklich 1A gemacht. Wahnsinn.
Danke dir. Überweisungsdaten habe ich ja von dir. Ne? Schicke ich dir gleich dann raus.
Ja, danke. Kannst du mir schicken. Mache ich dann. Hast du sehr gut gemacht. Dann lass uns eingehen auf das, was sonst noch passiert ist, auch ein bisschen abseits von der PDC. John Henderson, der gewinnt das World Series das Matchplay im Finale mit 9:6 gegen Leonard Gates. Phil Taylor, der musste seine Teilnahme kurzfristig absagen wegen einer Hüftoperation. Und wen wir definitiv auch noch nennen müssen, das ist Kai Gotthard, der gewinnt Modus Super Series 9, Woche 4 und qualifiziert sich somit für die Champions Week. Kai Gotthard ist dann auch der Name, den wir als Überleitung nehmen zum WDF World Masters in Ungarn. Der steht dort nämlich im Halbfinale. Sein Gegner dort wird sein Connor Scott am Samstag. Nico Blum mit einem wirklich starken Ergebnis geht im Viertelfinale raus. Irina Armstrong bei den Frauen im World Masters im Halbfinale wird spielen gegen Bo Greaves. Und bei den Junioren, also bei den Jungs, 4 Deutsche im Viertelfinale. Einer ist jetzt sogar im Halbfinale, das ist Florian Preis, 17 Jahre alt und ich glaube mal so Juniorenjugend ist dann auch nochmal ein gutes Stichwort für so einen ganz kleinen Ausblick, nur um es einmal genannt zu haben. Dieses Wochenende finden ja am Samstag und Sonntag die letzten 4 Turniere der Development Tour statt und dann am Montag die Jugend-WM. Wurde so gelegt, dass potenziell auch Jugendspieler, die ja beim Grand Prix dabei gewesen wären, bis ganz zum Schluss potenziell noch die Möglichkeit gehabt hätten, dort mitzuspielen. Aber wir haben es gesehen, es gibt eine Absage von Josh Rock, von Luke Littler, von Pascal Ruprecht, Leighton Bennett natürlich auch nicht mit dabei. Aber ansonsten wird es natürlich auch aus deutscher Sicht sehr interessant und natürlich auch aus Sicht des Team My Dart Coach, denn Leon Weber wird auch mit dabei sein.
Ja, vielleicht um ganz kurz nochmal Leon anzusprechen. Wie ist da so die Gemütslage jetzt vor der Jugend-WM? Ist ja auch für ihn ein besonderes Ding. Gibt es da irgendwie eine besondere Zielsetzung oder so? Kannst du ein bisschen was erzählen?
Ja, ich habe natürlich mit Leon im Vorfeld darüber gesprochen, aber also ich will es jetzt nicht sein, der hier für Leon irgendein Ziel publik macht hier im Podcast. Aber grundsätzlich muss man schon sagen, Leons Spiel ist super. Das haben wir gesehen auf der Next Gen. Wir haben auch gesehen, ich meine, Leon hat auf der Development Tour dieses Jahr schon ein Finale gespielt. Leon kann potenziell jeden schlagen und da durchgehen. Und es ist in den letzten Wochen auch wirklich, also Leon hat hart gearbeitet, ist nochmal besser geworden. Er hat da die Confidence und er traut sich einiges zu. Also ich meine, Leon ist ja jetzt noch nicht so lange bei uns allen auf dem Schirm und auch noch nicht so lange bei uns im Team, aber er hat da schon wirklich einen super Sprung gemacht und jetzt kommen halt die Wochen, wo es sich halt, wie soll man es sagen, wirklich auszahlen kann und wo dann wirklich die Resultate kommen, Stichwort Jugend-WM, Stichwort Super League und so weiter. Deswegen, das kann ich hier auch so offen sagen, sehr zuversichtlich.
Ist aber natürlich ein krasser Flaschenhals, ne? Weil wir haben ja jetzt eine Ausweitung des Teilnehmerfelds von 96 auf 128. Es wird trotzdem nur einer pro Gruppe weiterkommen. Vorher waren das alles Dreiergruppen, jetzt sind es Vierergruppen. Also im Prinzip kann eine Niederlage schon zu viel sein. Dementsprechend, ja, bei einem Tagesturnier auch immer sehr schwer zu prognostizieren, wie es ablaufen wird. Aber Leon Weber hat sicherlich das Potenzial, dann auch so eine Gruppe zu gewinnen. Aber das alles werden wir dann lang und breit natürlich analysieren.
Ich gebe dir recht und wenn wir es jetzt ganz genau nehmen wollen, dann ist die Jugend-WM ja kein Tagesturnier, ne? Aber für 126 der 128 Teilnehmer eben schon. Also eigentlich ist es doch eben ein Tagesturnier. Aber mit diesen Vierergruppen, wo nur einer weiterkommt, ein Modus, der mir persönlich sehr missfällt. Und ich glaube, der wird auch einigen der absoluten Favoriten missfallen. Also ich sag mal, einen Wessel Nyman kann dann auch einfach mal in der Gruppenphase 15 nicht ganz so gute Minuten haben oder ein, zwei unaufmerksame Momente, dann verlierst du da irgendwie, weiß ich nicht, mit 95 Punkten im Schnitt im Decider ein Spiel und dann kann es das halt wirklich schon gewesen sein mit der Jugend-WM und dann freust du dich über, was sind's, 600 Pfund oder sowas für den Gruppenzweiten, also das war's dann.
Ja, ich meine, das krasse Ding ist halt wirklich, dass du ein Finale bekommst, was im Rahmen eines TV-Majors gespielt wird, also zwischen Halbfinale und Finale PC Finals, dass du vor allen Dingen dich als Finalist, nicht mal als Champion, also wir haben am Montag zwei Spieler, die sich für den Grand Slam 2025 qualifizieren können. Also da steht viel auf dem Spiel und umso bitterer kann es dann natürlich auch laufen, wenn du da wirklich jetzt irgendwie dir auch nur 5 bis 10 schwache Minuten leistest. Das wird wirklich sehr, sehr spannend werden am Montag. Haben natürlich auch ein paar spannende exotische Namen, die auch unbekannt sind. Es gibt ja auch da internationale Starter.
Sag uns doch nochmal, was wird denn am Montag auch noch spannend neben der Jugend-WM?
Sag du es mir?
Die neue Folge
die neue
von Checkout.
Folge, die neue ja, Folge. Mensch. Hättest du mir 2 Sekunden mehr Zeit gelassen, da hättest du hier Klick gemacht. Und Menschen. Also wirklich eine bessere Vorlage, als sich Franck Honorat bei Borussia Mönchengladbach auf dem rechten Flügel jemals geben könnte für Tim Kleindienst. Und ich kann es nicht nutzen. Aber ich nutze es jetzt, also im Nachschuss sozusagen. Die nächste Folge Checkout wird auch am Montag aufgenommen und noch besser für alle Patreons. Sie wird auch am Montag dann noch verfügbar gemacht. Für alle anderen gibt es dann am Mittwoch eine neue Ausgabe zu hören.
So wird es sein. Dort besprechen wir dann den Grand Prix, die Jugend-WM und so weiter. Und dann geht es natürlich auch Dienstag, Mittwoch direkt weiter mit den nächsten Players Championship Turnieren. Und da geht es dann natürlich in der Freitagsfolge drum. Das Ganze wird sehr interessant. Kevin, du hebst die Hand und intervenierst. Was möchtest du?
Haben wir eigentlich jemals redaktionell besprochen, ob wir nicht die Jugend-WM noch abwarten?
Ja, haben wir.
Aha. Das heißt, also wann nehmen wir auf am Montag? Nur für meine Terminplanung.
Montagabend nach der Jugend-WM.
Sehr gut, dann also, kann man das auch noch
geklärt. Ich finde das schön, dass wir das jetzt hier im Podcast diskutieren. Ich habe dir neulich noch geschrieben und da hab ich gesagt, wollen wir nicht am Montag nicht morgens aufnehmen, sondern die Jugend-WM abwarten. Dann haben wir Grand Prix und Jugend-WM in der Mittwochsfolge und haben dann die Players Championship Turniere am Dienstag und Mittwoch in der Freitagsfolge.
Also halten wir fest. Es gibt alles drin, kurz und bündig oder lang und bündig, Grand Prix-Analyse, Jugend-WM. Wir nehmen erst am Montagabend auf. Ich kaufe mir bis dahin noch, wie Bernd Stromberg sagen würde, einen Organizer. Und dann läuft das hier mit den Absprachen auch alles viel besser. Danke fürs Zuhören. Ja. Macht's gut.
Hier bei Checkout alles lang und kurz. Tschüss.
Tschüss.